Ich bin auch sehr bewegt von diesem Lied am Anfang und sich fast scheut, da noch Worte zu machen. Und ich will sie prägnant und nicht geschwätzig machen zu diesem großen Thema. Wir beten zum Anfang. Herr, unser Gott, der du Anfang, Mitte, Ziel und Ende bist im Flug unserer Zeiten, der du allein der Ewige bist, lenke unseren Geist, unser Hören und Denken auf deinen Willen, auf die Geheimnisse deiner Wege und Werke, dass wir in ihnen gestärkt werden und dein Heil glauben und einmal schauen dürfen. Amen. Amen. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, erst eine ganz persönliche zur Situation gemünzte Vorbemerkung und dann eine zur Sache. Ich finde es wunderschön, dass wir wieder zusammen sind nach einem Jahr der Vakanz dieser KSBB, die ich nun doch seit 2008 verfolge jedes Jahr. Und es hat mir in meinem liturgischen Jahreskalender gefehlt, das letzte. Und ich finde diese Zusammenkunft auch in der Hoffnung und in dem Denken und Glauben der Gemeinschaft selber eine wunderbare Gnade, dass wir das haben dürfen. Für mich ist die KSBB auch eine Art geistlicher Heimat geworden in diesen 15 Jahren. Und es ist ein Ort hier, Sie wissen ja, ich habe viel über den Philosophen Martin Heidegger gearbeitet, der teilweise weit von seiner christlichen Wurzel wegkam. Und wenn Martin Heidegger mit seinem Schüler und Freund Max Müller in seinen späten Jahren Wanderungen unternommen hat, hat er sich immer bekreuzigt, wenn sie in eine Kirche kamen, im Alemannischen oder sonst wo, oder in ein Kloster. Es gibt ja dort auch viele Klöster. Und Max Müller hat ihn einmal gefragt, warum bekreuzigen sie sich, wo sie doch im Glauben sehr weit weggekommen sind. Und dann hat Heidegger gesagt, an diesen Orten ist so viel gebetet worden, da hat das Gebet eine solche Kraft, da ist Gott nahe. Da ist Gott nah. Das habe ich selber von Max Müller, als ein ganz alter Mann war und ich ein sehr junger Student war, in Freiburg erzählt bekommen. Und ich sehe auch in diesen Plankstetten bei allen konfessionellen Unterschieden diese Präsenz Gottes auf allen, des Gebetes, des Gesangs, der Liturgie auf allen Schritten. Und ich habe vor 2 Wochen auch ein wunderbares Gespräch mit dem Bischof Hanke gehabt, bei einer Preisverleihung von meiner Kollegin Gerd Falkowitz. Ich nur bestätigen kann, Andreas, die hohe Achtung, die der Diakrisis von diesen Bischöfen entgegengebracht wird. Wir haben auch einen bedeutenden Bischof, evangelischen Bischof unter uns, aber von wenigen Ausnahmen habe ich solche Gemeinsamkeit in den Fundamenten selten erlebt im heutigen evangelischen Feld, das muss ich auch sagen. Liebe Schwestern und Brüder, zunächst zum Titel sachliche Vorbemerkung. Der Titel meines Vortrages ist entnommen Jochen Kleppers wunderbarem Adventslied, geschrieben im Jahr 1938. Liebe Frau Blaufuß, ich habe es noch im Hirn, dass ich die Sätze betonen soll bis zum Ende. Manchmal, wenn mich der Geist überkommt, welcher Geist auch immer, dann verschlucke ich es am Ende und dann melden Sie sich bitte. Ich möchte das ich deutlich spreche, weil das Manuskript heute auch überschaubar ist. Und dieses wunderbare Adventslied, die Nacht ist vorgedrungen, das nicht nur im liturgischen Advent seinen Ort hat, sondern in der Erwartung des Herrn in unserem gesamten Leben. Klepper verbindet ja in seinen Liedern eine tiefe reformatorische Theologie mit einem geistlichen Leben aus den Losungstexten, gerade auch in der persönlichen Verzweiflung, der existenziellen Bedrohung. Er hat seine Tagebücher immer mit dem Losungswort dieses Tages überschrieben und daraus sind auch seine Lieder geschaffen worden. In der 4. und letzten Strophe dieses Adventsliedes heißt es, Sie wissen es und Sie hören vermutlich auch die Melodie mit, Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier den Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Klepper zeigt an allen Stufen die Verbindung des existenziellen Glaubens mit der richtigen Lehre und der Schrift gegründet hat. Das hat er bis zu einem gewissen Grad auch in seinem Leben getragen. Warum nicht weiter, möchte ich hier nicht beleuchten. Und die vieles Quakreditur und die vieles Quäkreditur laufen hier zusammen. Damit, liebe Schwestern und Brüder, ist der Zusammenhang von Gericht und Gnade wunderbar ausgedrückt. Und er läuft zusammen in Jesus Christus allein, dem wahren Gott und wahren Menschen, dem menschgewordenen Gott und Erlöser. Er ist die Mitte der Zeit. In ihm ist die Mitte, sagt Klepper ja auch in einem anderen Zusammenhang, festgewiesen im Fluge unserer Zeit. Gott lässt den Sünder nicht, wovon auch im Alten Bund immer wieder die Rede ist, etwa Psalm 118, 18, der Herr züchtiget mich wohl, aber er gibt mich dem Tode nicht. In aller Erfahrung auch der Gottferne, Gottes Finsternis, auch im Leiden an dem Dunkel unserer Zeiten. Begriff Gottes Finsternis stammt von Martin Buber, dem großen jüdischen Religionsphilosophen. In aller dieser Erfahrung hält Gott fest an seinem Bund. Ist er treu? Hat er diesen Bund nicht gekündigt bei aller Untreue der Menschen? Das Licht Gottes, seiner Gnade, steht mitten in der Nacht. Das ist ein literarisches Bild, meine Damen und Herren, mit dem Thomas Mann seinen Roman Dr. Faustus beendet. Dr. Faustus, der ein Gleichnis ist auf Deutschland und die Deutschen, das nimmt auch den Faden von meinem Vorredner heute Nachmittag auf, die buchstäblich in ihrer Hybris und Gottesverlassenheit vom Teufel geholt werden. Der geniale Musiker Adrian Leverkühn, die Musik kann eben auch eine Verführung sein, so sehr sie eine wunderbare Gnadengabe ist, er wird vom Teufel geholt, aber am Ende steht das Licht in der Nacht, das Licht der Gnade, das Licht, das durch das Gericht hindurch leuchtet. Dieses Licht steht als die Gegenwart des Sohnes Gottes im Heiligen Geist. Klepper hat auch schon in Vers 2 desselben Liedes dieses Motiv angeschlagen. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, weil er dem Kinde glaubt. Das macht dieses Christusvertrauen mal ganz deutlich. Weil er dem Kinde glaubt, soll er gerettet werden. Es ist bei aller Schuld nicht erforderlich, ewig in Sack und Asche zu gehen, sondern auf Gottes Gnade allein zu trauen. Und wir haben aus den Abschiedsreden Jesu die Verheißung, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, bei aller Unzulänglichkeit und Schuld. Gestiftet haben wir in Jesus Christus den Zusammenhang mit Gott aus der Liebe, aus der teuren Gnade, die er erkauft hat. Und aus dieser Liebe erwächst die Verpflichtung und dann auch die Möglichkeit zum Halten der Gebote Gottes. Also die Abschiedsreden Jesu, Johannes 14, 14, nur kurz angerissen, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist eine unmittelbare Folge. Die Liebe kann man deshalb und darf man deshalb niemals gegen die Gebote und das Leben aus Jesus Christus und aus Gottes Gebot ausschließen. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Keine Schamkultur und auch keine Schuldkultur hat hier den Ausschlag zu geben. Das ist es, was unsere Welt, unsere neopagane, neuheidnische Welt in vielfacher Hinsicht wieder bestimmt. Und der Philosoph Udo Marquardt, das hat auch mein verstorbener Freund Bormo so immer wieder zitiert, sprach von der Tribunalisierung der Wirklichkeit. Die Welt wird zum Tribunal, wo nicht mehr Gottes Gericht präsent ist im Glauben und in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann machen wir uns selber Tribunal. Und dann schämen wir uns und bringen den anderen zum Schämen. Wir machen den anderen zum Gespött. Und wir kommen in diesen ganzen Unfrieden, der in unserer Zeit auch teilweise im Namen des Friedens und im Namen der Emanzipation blüht. Bei Klepper noch einmal, der, der dem Sohn vertraut, der kommt aus dem Gericht. Er wird nicht am Gericht vorbeigeführt. Es gibt keine Rettung an Jesus Christus vorbei und auch nicht am Gericht vorbei. Eben nicht die billige Gnade, die mein lieber Kollege Christian Schleckler heute Morgen eindrücklich vom Wort Gottes her destruiert hat und die Bruder Fromm heute Nachmittag und heute Vormittag ja auch thematisiert hat. Wer ihm traut, den wird er durch das Gericht hindurchbringen. Zweiter Punkt, Dimensionen des Gerichtes Gottes. Ich verdanke hier sehr viel für diese paar Bemerkungen, die ich machen kann heute Abend, dem Buch von Professor Reinhard Slezka, Ziel und Ende, das ich Ihnen sehr empfehle. Es ist eine wunderbare Eschatologie. Er hat, ich erinnere mich daran, vor über 25 Jahren über dieses Thema seine Abschiedsvorlesung in Erlangen gehalten. Und es gibt ja eine alte Dogmatiker, einen alten Dogmatikersatz schon aus der lutherischen Orthodoxie: Die letzten Dinge kommen am letzten, die werden am letzten behandelt. Und oft ist es dann so, dass man als Professor der Dogmatik gar nicht mehr zu ihnen kommt, einfach aus vorlesungsökonomischen Gründen. Das ist aber auch oftmals ein Darum-Herum-Mogeln um diese letzten Dinge. Die letzten Dinge spielen aber eine ganz entscheidende Rolle. Und das zeigt Slezka in diesem Buch, das sich alle lesen können. Das hat keinen theologischen Jargon. Das ist für jedes, daran kann man wirklich auch geistliche Übungen machen zu Hause. Ziel und Ende. Eines der besten Bücher der Theologie der letzten 30 Jahre. Dimensionen also des Gerichtes. Die Rede vom Gericht Gottes löst heute vielfach Abwehrreaktionen aus in unserer Welt und Zeit. Auch in unserer Kirche. Sie scheint fast eine narzisstische Kränkung des hybrishaften Menschen zu sein, der selber sein Gericht machen möchte, der meint, teilweise meint, es ist ja gar nicht schlecht an uns und wir können uns in dieser Welt selber befreien. Sie kennen die verschiedenen Ideologien. Daran hat sich übrigens auch in der Postmoderne nichts geändert. Ich sehe da die Brüche zwischen der säkularen Moderne und der Postmoderne nicht wirklich essentiell. Der Mensch meint auch heute in seinem Anything Goes, wir brauchen das Gericht nicht. Was ist das für eine Vorstellung? Also es löst Abwehrhaltungen aus. Dass es diese Abwehrhaltungen gibt, das ist in der Tat eine große Frage an Theologie und Kirche. Neu ist auch dies nicht. Schon im Alten Bund, nur als Beispiel, Klagelieder 12,14, wird von den falschen Propheten gesprochen, die dir, nämlich dem Volk Gottes, deine Schuld nicht offenbaren, die dich nicht vor das Gericht rufen, zitiere, durch die dein Geschick abgewandt hätten, sondern sie haben dich Worte hören lassen, die Trug waren und dich verführten. Nämlich der Trug, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, ihr seid gar nicht schuldig vor Gott. Slezka schreibt in seiner Eschatologie Ziel und Ende, ganz im Sinne des Liedes von Jochen Klepper, doch das Evangelium von Jesus Christus hebt das Gericht nicht auf, sondern führt zur Rettung aus dem Gericht. Und zwar in einem doppelten Ausgang dieses Gerichtes, in dem Ausgang der Verdammnis und dem Ausgang des Heils. Das Gericht, und da komme ich etwas in die Religions- und Philosophiegeschichte, ist eine Grundvorstellung, auch schon menschlicher Art, in allen alten großen Kulturen. Das könnte man bei Ägyptern, das könnte man überall aufweisen, in den entsprechenden Schriften. Ich begrenze mich auch aus Kompetenzgründen auf Platon. In Platons Dialogen ist immer wieder in Gorgias, in der Politeia und an anderen Orten vom Gericht die Rede. Denn die Mächtigen dieser Welt, die Unrecht tun, die lieber Unrecht tun als Unrecht leiden, das ist die Sokrates-Frage, Unrecht tun oder Unrecht leiden, die werden auch vor das Gericht gestellt. Vor ein göttliches Gericht, und da hilft ihnen nicht ihre Pracht, ihre Königswürde, die eigentlich eine hohle Würde ist, sondern sie stehen nackt und erbärmlich als kleine Menschen vor diesem Gericht. Und das ist natürlich nicht der ewige, offenbarte Gott, der sie vor das Gericht stellt, aber es sind göttliche Mächte, die ohne Ansehen der Person und auch letztlich gnadenlos über sie richten. Minos, der Gesetzgeber auf Kreta, ist einer dieser Heroen. Oder Rhadamanthys, die sitzen zur Gericht. Die Menschen werden im Letzten also nicht nach äußerem Glanz und Anschein beurteilt. Auch die prunkende Macht in dieser Welt hat nicht das letztinstanzliche Wort, sondern sie werden gemessen, durchblickt nach der Reinheit oder Unreinheit ihres Herzens, ihrer Seele, ihrer Worte und Taten.
Teilweise werden sie
jetzt leicht befunden und in den tiefsten Orkus gestoßen, wo Kernos, Macht und so weiter ist. Die tiefe Todesfurcht in der griechischen Kultur, das sind schreckliche Bilder, die dann im Gericht drohen. Und die gereinigt werden, die werden wieder in einen anderen Leib versetzt, die kehren wieder, da ist ja bei Platon auch eine Inkarnationsvorstellung, die kehren wieder und sie müssen dann nochmal auf die Probe gestellt werden, ob sie die richtigen Leiber wählen für ihre Seele. Ja? Denn sie können jetzt auch wieder, schon bei dieser Wahl, können sie schon wieder fliehen. Nackt werden sie dargestellt. Ein eindeutiges Bild. Biblisch ist es anders. Wenn wir Paulus nehmen, etwa 2. Korinther 5,5, sie werden nicht nackt hingestellt, sondern überkleidet mit der himmlischen Behausung. Jesus Christus wohnt in den Seelen. Danach wird auch gerichtet werden, wie wir ihm folgen oder ihm nicht folgen. Also Sie sehen, eine jede große Kultur könnte das bis zu den Mayas verfolgen, bis zu den Indianerkulturen, will ich nicht tun, hat diese Gerichtsvorstellung. Und eine Kultur, die gar nicht mehr denkt, dass eine höhere Instanz da ist, die über unser Tun und Lassen richtet, die ist eigentlich schon mitten in der Barbarei. Mitten in der Hybris und in der Barbarei angekommen. Und man muss mit diesen welthaften geschichtlichen Zeugnissen gegenüber dem biblischen Zeugnis immer so umgehen, Herr Hassel, Sie kennen das wahrscheinlich bis zum Überdruss, wie es Peter Bayer aus meinen Vorlesungen, wie das Peter Bayer aus benannt hat in dem tripolaren Schema. Ist es in diesen weltlichen Zeugnissen ein Dreifachschema? Ist es etwas Menschliches, wo der Mensch schon etwas ahnt? Der Mensch muss vor Gericht gestellt werden, das ist menschlich. Ist es vielleicht sogar eine Ahnung des Göttlichen, aber ohne Offenbarung? Gott sitzt im Gericht. Und ist es dann also etwas diabolisch, dämonisches mit diesen Schreckensvorstellungen, weil es kein Heil gibt, keine Gnade gibt in diesem Gericht? Aber es ist sehr ernst zu nehmen. Und das sage ich auch nochmal etwas, was den Faden von gestern Abend nochmal aufnimmt. Wir gehen gerade in eine Zeit hinein, die alles canceln will, was anders denkt und anders ist als wir selber. Das halte ich für sehr gefährlich. Erstmal ist historisch wahr, dass Zukunft nur gestaltet werden kann aus dem Bewusstsein der Herkunft. Aber wenn eine Zeit so offensichtliche Mängel hat, und zugleich sich allen vergangenen Epochen gegenüber überlegen wählt, dann ist sie auf einem ganz abschüssigen Weg. Sie vergeht sich dann auch gegen dieses richtet nicht, das ihr nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Entscheidend an dem Gericht ist nicht zuerst die Tat, auch nicht die Maximen der Taten, das wäre Kant, Maximen der Taten, was wir eigentlich vornehmen. Es ist der Glaube an Gott selber in Jesus Christus, die Treue zu ihm, aus der erst und aus dem erst die Maximen und auch die Taten hervorgehen. Das ist, meine ich, christlich ganz wichtig. Und das heißt, der Glaube ist nicht einfach eine fortgesetzte Moral, ist auch nicht eine fortgesetzte Politik, sondern wir müssen in diesen Glauben springen, weil wir in der Welt verzweifeln würden und weil wir nur in den Erlöser Klarheit nach dem Frieden finden. Also das fasst die Kirche gar, aber wo er recht hat, hat er recht. Und da hat auch die dialektische Theologie zu Recht mit angeknüpft. Das Stadium des Menschen, das ethisch ist, das führt nicht verlängert in den Glauben, sondern die Ethik, gerade wo sie ernst ist,
führt in das Gesetz und nur in das Gesetz und damit auch in die Verzweiflung des skrupulösen Menschen. Und das Gericht Gottes ist überhaupt nur zu bestehen, das hat Stettler auch auf seine Reise heute Morgen gesagt, nur zu bestehen, wenn wir und weil wir uns an Christus halten. Er ist die Mitte der Zeit und er ist die Mitte dieses Zusammenhangs. Luther sagt ja in seinen Predigten meistens nicht an Christus glauben, sondern Christum glauben, ihm glauben, in ihm alles setzen, als die Person, die die Wahrheit selber ist, als der Lehrer, der die Lehre ist. Reinhard Lenzker wies in seiner Eschatologie völlig quer und gegenläufig zum Zeitgeist darauf hin, dass das Gericht Gottes in Christus alles durchdringt. Schon in der Schöpfung richtet Gott. Im Paradies richtet er den Weg, der von seinem Gebot wegführt. Und er wendet sich, und da folge ich ihm natürlich vollständig, gegen falsche Abstraktionen. Man darf das Gericht nicht gegen die Königsherrschaft Gottes ausspielen. Können Sie manchmal auch in modernen, modernistischen Theologien lesen, es werde zu viel vom Gericht geredet und zu wenig von Gottes Reich. Nein, die Basileia, die göttliche Herrschaft, zeigt sich gerade in der Ausübung des Gerichtes, das letztinstanzlich ist. Da wird Gott als König vollständig klar, sein Reich wird klar, dass er richtet und rettet. Auch das Evangelium, Euangelion, die Freudenbotschaft, wir verstehen sie aus dem Horizont des Gerichtes erst richtig. Es ist die Botschaft, Klepper, dass die, die Gewalt leiden, im Gericht beschützt und herausgeführt werden. Unsere Taten und Unterlassungen werden erst durch die Heilstat Christi und den Glauben an ihn in der rechten Weise gewichtet und positioniert. Von ihm hängt alles ab. Und deshalb ist das Jesus Christus gerade der Ankerpunkt, aus dem wir gelassen und glaubend auch in dieses Gericht gehen können. Aber wir dürfen dieses Gericht nicht verdrängen, nicht in unserer Predigt, nicht in unserer Lehre, nicht in unserem Leben. Wir werden vor dieses Gericht gestellt. Wir werden von dem gerichtet werden, der zugleich der Retter ist. Das müssen Sie sich auch immer in der Dimension des göttlichen Gerichtes vorstellen. Er kommt wieder als der Herr, als der Richter, aber es ist der, der durch seine Heilstat die Rettung gebracht hat. Auch die Freiheit des Christenmenschen wird erst durch Gottes Gebot eröffnet. Wir sind nicht frei am Gebot vorbei, sondern im und durch das Gebot. Und die Freiheit geht verloren, wo dieses Gebot und wo die Heilstat Jesu Christi, die uns neu befreit, sein Gebot zu tun, geleugnet wird oder verdrängt wird in den Bereich subjektiver Vorstellungen. Das hat gar nichts zu tun mit unseren Gefühlen und Empfindungen, sondern es ist der Wille und die objektive Wirkung Gottes in der Geschichte, die sich in seinem Wort erzeugt. Also, ich darf ja jetzt für die Akademie und auch für die Evangelische Literaturzeitschrift so ein Pamphlet der derzeitigen liberalen Theologie rezensieren. Das Entscheidende ist, dass permanent letztlich nur von der Subjektivität die Rede war und dann vom Gefühl die Rede ist. Es gibt Interpretationen des Gerichtes, Bilder, bedrohliche und weniger bedrohliche Bilder, aber es ist überhaupt nicht die Realität Gottes ins Auge gefasst. Und deswegen ist diese Theologie und auch diese Kirche so geistig korrupt und bankrott, wenn ich das so offen sagen darf. Weiß ja nicht, wo das alles hingesendet wird, aber das muss man bei aller Liebe auch zu den Menschen, die da in die Irre geleitet werden, deutlich machen. Im Gericht geht es zentral um Gottes Willen, nicht um menschliche Vorstellungen. Es geht, auch das hat Lenzker sehr schön unterschieden, nicht um psychische Realitäten, sondern Gottes Gericht ist kosmologisch, es umfasst die Welt, es umfasst die Schöpfung, es umfasst auch die Natur. Die Natur, die seufzt Römer 8 in dem unerlösten Zustand und die dieses Gericht braucht, um wieder zu Gottes neuer Schöpfung zu werden. Also es ist eine kosmische und eine pneumatische Kraft in diesem Gericht. Und das ist ein tiefes Geheimnis, aber es wird uns dann im Ganzen auch Gottes Macht und Herrlichkeit erschließen. Sodass am Ende der neue Himmel und die neue Erde heraufgeführt werden, in dem Gerechtigkeit wohnen, bis zum letzten Buch der Bibel und zur Offenbarung 21. Es ist übrigens auch dieses Gericht Gottes, das uns warnen lässt, selber richten zu wollen, weil das dem Menschen nicht zusteht. Und dass wir, schauen Sie, dass Gott richtet am Ende und dass er schon mit dieser Geschichte richtet, das zeigt auch, dass das menschliche Unrecht, das menschliche Leiden gar nicht endgültig ist. Auch diese Stiefel, die durch Blut geschleift sind und so diese furchtbaren Massaker und Taten, die die Weltgeschichte prägen, sie werden gerichtet. Das macht den Menschen frei, das kann den Menschen Hoffnung geben. Wir müssen, wenn wir auf das Gericht Gottes hin leben, nicht vor den Blicken der anderen erschrecken. Wir müssen nicht uns permanent inszenieren und anpassen, was ein großes Problem unserer Zeit ist. Die Generation, die ständig sich inszeniert und beobachtet ist und sich wechselseitig beobachtet. Einer der Zeithistoriker sagte jüngst, wir leben in einer panoptischen Zivilisation, in der ja alles sichtbar ist, eigentlich unmöglich. Der Mensch kann sich nicht mal in eine Höhle verbergen. Aber wir müssen davor keine Angst haben, weil Gott der Richter ist und der Herr und nicht der Mensch, der mich dann an einen Median oder sonstigen Pranger vielleicht stellt. Wer in den Augen der anderen existiert, ihnen gefallen will, der existiert immer schon in der Entfremdung. Das sagt kein frommer Theoretiker, ich bin ja dafür auch Philosoph, dass ich die Quellen auch der säkularen Welt, wo sie was weiß, benenne, das sagt als erster Jean-Jacques Rousseau. Er sagt, wo der Mensch im Auge des anderen existiert, beginnt die Alienation. Da kann der Mensch nicht mehr froh sein, da ist das Paradies verschlossen. Ja, und das Gericht wird uns das Paradies, wird uns das himmlische Jerusalem eröffnen. Der enge Zusammenhang von Gericht und Gnade wird darin offenkundig, dass der, der die Welt und alles, was in ihr ist, am Ende richten wird, der, der vor dem Beginn der Schöpfung war, der bei Gott war, zugleich der ist, der durch sein Opfer schon errettet hat. Da ist die Engführung von Gericht und Gnade ganz klar fassbar. Christus ist der Richter, der Wiederkehrende, der am Ende wiederkommen wird und die Zeit schließen wird. Deshalb ist das Gericht nicht nur eine, ja, wie kann man das sagen, eine letzte Perspektive, sondern es sollte eigentlich unseren Glauben und auch unser Geschichtsbewusstsein auf jedem Schritt durchdringen und uns eigentlich auch mit Hoffnung erfüllen. Das Erkennen Gottes, das Bekennen und die Gemeinschaft mit Gott gehören im christlichen Leben zusammen. Und in allen drei Dimensionen spielt das Gericht eine wesentliche Rolle. 1. Johannes 17, 18, darin ist die Liebe Gottes bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Zuversicht am Tag des Gerichtes. Die Gemeinschaft mit Gott ist nur in Christus zu haben. In der Vorbereitung auf das Gericht durch die Gabe des Heiligen Geistes, die uns bis zum jüngsten Tag erhält. Auch wenn wir nicht richten dürfen übereinander und über uns selber. Das war ja auch vielleicht der Sinn des Vortrags von Bruder Fromm heute Nachmittag, dass wir uns immer auch fragen müssen, in der Diakrisis, in der Prüfung, wie stehen wir denn selber zu Gottes Wahrheit und Weisheit? Das ist über alles zeithistorisch hinaus etwas sehr Wichtiges. Obwohl wir nicht richten sollen, wir können aus dem Geist Gottes beurteilen und sind unmittelbar zu Christus. 1. Korinther 2,15, der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Das Gericht, es ergeht über den Menschen. Das ist der große Irrtum, ich würde auch sagen, die Blasphemie der sogenannten Theodizee-Frage, wo man angesichts des Leidens und der Übel in dieser Welt sich immer wieder gefragt hat, ja, wo ist Gott? Wie kann Gott das zulassen? Und das Überzeugendste finden Sie natürlich im Buch Hiob, wo Gott den Menschen, der klagt, auch ein Verständnis hat Gott für diese Klage des verzweifelten Hiob, aber er sagt ihm ganz klar, und Paulus nimmt das auf, wer bist du, Mensch? Du Ton in der Hand des Schöpfers, dass du über Gott
zu Gericht sitzen wird. Viele kluge und weniger kluge Philosophen haben Theodizee-Fragen und Antworten gegeben. Ich halte das, ich bin kein Sekundärtheologe, ich bin Primärphilosoph, ich halte die Theodizee-Frage von vornherein für eine verfehlte Frage. Verfehlte Frage. Letzten Endes für eine Blasphemie. Es ist hochinteressant, dass das auch die Platoniker wussten. Also, das macht Plato in der Politeia ganz klar. Der Mensch soll den Gott nicht vor sein endliches, erbärmliches Gericht ziehen. Und wenn wir versuchen, die Geheimnisse des Gerichtes Gottes wirklich auch geistlich zu durchdringen und die Kräfte darauf wenden und nicht auf dieses Theodizee-Gerede, dann haben wir auch geistlich viel gewonnen. Können auch die Studenten mal drüber nachdenken, ob das zu pointiert ist oder ob das wirklich auch wichtig ist, da mal zu sagen, unserem Gott gegenüber sollen, können wir nicht vor Gericht sitzen. Ein letztes dazu. Wir leben in einer Welt, in der, wie immer man zu dieser Pandemielage stehen mag, deutlich sieht, dass Menschen letzten Endes mit all ihrer Kultur und ihren Schutzmaßnahmen ziemlich wehrlos einer Katastrophe, einer Naturkatastrophe ausgesetzt sind. Wie nahe da das Endgericht ist, will ich nicht entscheiden. Aber sollte uns dies nicht zu Demut führen, zu einer Selbstprüfung der eigenen innerweltlichen Heilsversprechungen und dazu, mehr auf Gottes Wort und sein Gericht zu hören? Es geht in diesem Gericht darum, dass die Welt gerichtet und gerettet wird. Wir sehen gerade nicht, wie es in der Gnosis war, dass es auf der einen Seite eine böse Welt gibt, die einen Demiurg geschaffen hat, aus Bosheit oder Unfähigkeit oder weil er zu früh gestorben ist, sagt die Gnosis ja verschiedene Antworten. Warum ist das Übel in der Welt? Weil dieser Gott, dieser nicht der wahre Gott ist, dieser Schöpfer. Und dann ist diese Welt eben von vornherein das Böse selber, das Autokakon. Und der Mensch kann durch den Soter, der rein spirituell ist, herausgeführt werden aus dieser Welt. Jesus Christus führt nicht aus dieser Welt heraus. Er nimmt diese Welt, die ja immer noch die gefallene Schöpfung ist, und er stellt sie im Ganzen vor das Gericht und für den neuen Himmel und die neue Erde herauf. Wenn wir uns als Gottesgemeinde an den Zusammenhang der Heilsgeschichte halten, an das Gericht, das schon in der Zeit anbricht, das aber am Ende vollendet werden wird, dann müssen wir sehen, dass die Kirche, die christliche Kirche, immer eine Kirche unter dem Gericht ist und zugleich erhoben ist in der Gnade Jesu Christi. Wo sie sich an sein Wort hält, da kann sie furchtlos in die Zeit gehen. Und da hat sie die große Verheißung und Zusage, die wohl auch bei Christian Stettler heute Morgen schon eine wichtige Rolle spielte, Lukas 10, 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Und das müssen wir immer im Auge halten. Diese große Ermächtigung, die wir in der Nachfolge zugesprochen haben, diese Bindung an Gott, die uns nach Jesus Christus zu wahren Söhnen und Töchtern Gottes macht, aber die uns auch diese große Verpflichtung gibt, nach seinem Wort zu handeln und zu tun. Im Gericht richtet er ohne Ansehen der Person, in höchster Gerechtigkeit, und er prüft die innere und die äußere Handlung des Menschen gleichermaßen. Er prüft, wie es so schön im Alten Bund heißt, auf Herz und Nieren. Wer also das Gericht Gottes ausschließen möchte aus seinem Denken, Predigen und Leben, der verfängt sich in die menschlichen Selbstgerechtigkeiten, der macht diese Welt zur letzten Instanz und die menschlichen Rechtsvorstellungen vergehen dann entweder in Subjektivierung oder in Selbstgerechtigkeit. Das wird eine Welt sein, die gnadenlos, heil und hoffnungslos ist. Und schauen Sie, wenn man das ernst nimmt, was dieses Gericht Gottes für unseren Umgang mit der Welt bedeutet, dann müssten eigentlich auch intelligente Agnostiker und Atheisten sagen, es gibt solche, es gibt weniger, es gibt solche, in einer Welt, in der dieses Gericht geglaubt wird, und dieses Gericht Gottes geglaubt wird, wird es auch in diesseits schon viel gerechter zugehen als in der tribunalisierten Wirklichkeit. So ein bisschen in diese Richtung geht der alte Habermas jetzt. Vielleicht hat er noch 5 Jahre Zeit, oder 10 mit über 90. Aber so ein bisschen in diese Richtung geht er. Und das ist paradox und für Christen auch teilweise etwas schwer erträglich, auch ein bisschen kokett, weil dann immer solche Worte zitiert werden wie: Wir denken, dass es Gott nicht gibt und dennoch glauben wir an ihn. Ja, das würde ich als Christ natürlich scharf kritisieren. Aber da ist etwas, eine Ahnung dieser letztinstantlichen Gerechtigkeit, ohne die diese Welt wirklich sich selber zerstört. Genauso wie das Leben zerstört wird ohne eine erstinstanzliche Schöpfungskraft Gottes, sodass die Menschheit sich nicht selber gemacht hat und sich auch nicht das Recht hat, das Leben aus dem Reagenzglas zu erzeugen oder das Leben zu nehmen nach ihrem Maßstab. Menschlicher Wille variiert, menschlicher Wille laviert herum. Er macht sich gerne ein X für ein U vor und umgekehrt. Doch Gottes Wille besteht in Treue und Jesus Christus, der Retter, ist es. Ich betone das noch einmal, der Richter, der im Gericht sitzen wird, der also diesen Thron Gottes einnehmen wird. Diese Gerechtigkeit. Ich darf 2 Dinge dazu noch bemerken. Dieser Wille Gottes in seiner Konstanz. Das eine resoniert jetzt, liebe Schwester, auf dieses wunderbare jüdische Lied am Anfang. Es gibt kaum ein Zeugnis des 20. Jahrhunderts, das ich eindrücklicher finde, als die Rede, die Martin Buber, das kennen meine Studenten, 1933 im Januar in einer Diskussion mit dem evangelischen Theologen Ludwig Schmidt im Lehrhaus in Stuttgart gehalten hat. Januar 1933. Wenige Tage vor Hitlers Machtergreifung. Und da sagt Buber, wir leben in einer Zeit, in der dieses Gericht unmittelbar anbricht, in der die Lichter bald ausgehen. Es wird ein Gericht sein, das sich Menschen bedient, die schrecklich sind, aber die wir nicht abwenden können. Und dann spricht er von Israel und er spricht vom christlichen Glauben. Und er sagt, sehr eindrucksvoll im Bild, er sagt, da steht der christliche Dom und da drüben stehen die jüdischen Gräber. Das sind die Gräber, die an den Rand der Stadt gebracht worden sind, zerstellt, unordentlich, aber die das Gedächtnis bewahren. Und die Christen sollten christlicher werden und die Juden sollten jüdischer werden. Und sie sollten sich darin finden, um diese große Krise zu bestehen. 33. Müssen wir nachlesen. Das ist unglaublich. Ich habe das als Gymnasiast gehört in einem der letzten Vorträge von Hans-Joachim Schöps. Ich durfte da in diese Vorlesung dieses großen jüdischen Religionsdenkers gehen in Erlangen schon. Und er hat in einer dieser Vorträge, wie ein Vermächtnis, kurz vor seinem Tod, dieses Zitat von Buber genannt, und ich habe das, es ist in jedem meiner Gedanken eigentlich im Hintergrund. Also, wo dann auch am Anfang gesagt wird, Gott hat seinen Bund nicht gekündigt. Dieser Bund überwölbt die Zeiten und ihr könnt und ihr müsst zurückkehren zu diesem Bund, als Juden und als Christen. Und das Zweite ist, diese Endgültigkeit und Absolutheit des Willens Gottes, diese Treue durch die Zeiten. Ich verstehe schlechterdings nicht, warum es auch in evangelikaler Theologie und immer wieder in der Theologie die Neigung gibt, Gottes Allmacht und Allwissenheit zu leugnen oder irgendwie daran zu kratzen. Ich verstehe nicht, was Leute treibt, die einen Open Theism lehren, einen offenen Theismus, das müssen sie nicht wissen, junge Leute sind da teilweise sehr fasziniert, auch fromme junge Leute, wo Gott sich gewissermaßen einlassen muss auf die Handlungen der Menschen und dann meinen wir, dass die Menschen frei sind. Und solche Irrlehren boomen derzeit. Ich sage nur, ich
hat darüber geschrieben,
ich merke, dass es dieser Postevangelikalismus, da ist eine Verwirrung jetzt auch bei denen, die eigentlich es klarer wissen sollten, wenn sie die Schrift lesen. Umso wichtiger ist, dass wir an diesem Bund Gottes festhalten, an dieser konstitutiven, durch die Zeiten gehenden Treue Gottes, die sich im Gericht zeigen und bewähren wird. Drittens, noch ein paar wenige Worte zum Zusammenhang von Gericht und Gnade. Darüber hat Martin vor mir auch schon sehr eindrücklich gesprochen, das muss ich nicht wiederholen. Mir scheint offensichtlich, wer das Gericht Gottes verleugnet, der verleugnet auch das Evangelium, er verleugnet den Retter aus dem Blick, den Retter aus dem Gericht. Wer sich in den Hedonismus oder auch in die Leidensverliebtheit, Verzweiflungsverliebtheit des Menschen hineinbegibt, wer sich in dieser Welt ganz einrichtet, wer den verschiedenen Zeitgeistsequenzen folgt, die alles selber in die Hand nehmen möchten, der versucht, Gott aus der Wirklichkeit herauszudrängen und den Menschen an seine Statt zu setzen. Das geschieht unter immer neuen Masken, aber die Rezeptur ist eigentlich eine alte und ziemlich einfach zu durchschauende. Gestern war schon von den politischen Theologien die Rede. Es gibt dann in den politischen Theologien immer wieder das Szenario des neuen Menschen. Der Mensch soll neu werden, aber der Mensch, der sich selber neu macht, der macht nur den Alten, die alten Verbrechen in einer neuen Lackierung neu. Und wir sollten nicht zu naiv sein, zu glauben. Deswegen ist alle Evangelisierung sehr wichtig, aber auch das Durchschauen unserer Zeit ist sehr wichtig. Ich meine, wem sage ich das? Gerald Mann hat da ja gestern auch als Advocatus Diaboli gesprochen. Er ist ein sehr scharfsichtiger Diagnostiker unserer Zeit. Wir müssen unsere Zeit begreifen. Und wir müssen begreifen, dass es nicht einfach die unschuldige, offene Gesellschaft ist, sondern dass solche Formen, die Wirklichkeit, da einen neuen Menschen zu kreieren, sehr stark wieder sind. Posthuman, transhuman und so weiter. Hier stellt sich dann auch die Frage der Grenzen der Kirche. Wie dieses alte Anathema, das verurteilt sei oder verflucht sei, ja als Lehrverurteilung aussprach. Ja, wo endet die Kirche? Das ist auch angeklungen dieser Tage immer wieder. Es geht klassisch nicht um ein menschliches Verurteilen, sondern es geht darum, dass man sagt, hier ist die Grenze. Da kann man eine Meinung oder einen Menschen nur zur Umkehr führen oder ihn dem Strafgericht Gottes überstellen. Das richten ja auch nicht die Frommen aus, das Strafgericht. Aber sie sagen, das ist nicht mehr eine Frage der Diskussion, das ist eine Frage, die den Boden der Kirche des Evangeliums verlässt. Das Gericht hat einen doppelten Ausgang. Verurteilung und den Glanz, die ewige Herrlichkeit, Errettung und Verdammnis. Man sollte nicht einen frommen Schauder über die Verdammten empfinden und darum, dass wir die ausgenommenen Guten sind, das wissen wir gar nicht so genau, wie das ausgehen wird. Aber wir müssen wissen, dass nur dort, wo die Metanoia, die Umkehr geschieht, auch die Errettung geschehen kann. Umkehr wieder zu ihm, zu Jesus Christus und zu seinem Heil. Durch Gottes Gericht hindurch vollzieht sich der Weg zum ewigen Heil. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das sagt Paulus im 1. Korintherbrief 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Dann kann ich auch sagen, im Leben und im Sterben, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, dem Philipperbrief. Er errichtet am Ende der Zeiten durch das Gericht hindurch sein neues Jerusalem, sein himmlisches Jerusalem, für das Bilder sind der Tempel Israels, das irdische Jerusalem, der so wunderbar aufleuchtet am Ende der Offenbarung. Ihm zu folgen, es bedeutet, das wahre, heilige Gesetz seiner Liebe anzunehmen, seiner Liebe anzunehmen. Das heißt nicht, ich bin eine Partei, die ihm folgt, sondern ich folge der Wahrheit, die mich unendlich überstrahlt und überschreitet. Und diese Gnade, ja, wir erfahren sie in unserem Leben, das ist auch wichtig, dass wir sie in unserem Leben schon erfahren, beachten, von der Schöpfung an, wie der Christus ja präsent ist, von der Schönheit der Schöpfung an, von der Wiederherstellung an, darüber haben wir heute Mittag geredet,
von den Gaben, dem Durchkommen, auch durch schwere Zeiten. Man kommt durch Zeiten durch, das stellt man sich ja teilweise gar nicht vor. Die alten Älteren wissen das noch deutlicher als die Jüngeren. Aber diese Gnade, sie hat eine Mitte eben in dem Opfer und in dem Heil, das er uns erkauft hat. Deswegen sollte man nicht das Gericht aufhalten wollen, wenn das denn ginge. Nicht? Das ist ja auch eine Schule, die dann sehr stark sich auf das Aufhalten dieser letzten Ereignisse bezogen hat in der Theologie immer wieder. Nein, wir sollten wirklich sagen, auch durch den Blick auf das Gericht, Herr, komm, komm bald, Maranatha. Und lass uns diese Welt halten und gestalten, solange du es willst, aber es liegt an dir und nicht an uns. Ich komme zum Ende. Slenska erwähnt in seiner Eschatologie und auch in einem eigenen Aufsatz alte Kanzelaltardarstellungen, die diesen Zusammenhang sehr schön in ein Bild bringen. Über dem Altar oder über dem Kanzelaltar ist ja häufig das Lamm abgebildet mit dem Kreuz. Man kann durch dieses Lamm mit dem Kreuz hindurchblicken und wenn man dann in den Deckel der Kanzel nach oben schaut, zum Beispiel in der Neustädter Kirche in Erlangen so, aber auch an anderen Orten, wenn man da hindurchschaut, dann sieht man in einen Strahlenkranz, der diese ewige Herrlichkeit symbolisiert. Also das Lamm mit dem Kreuz eröffnet den Blick in die ewige Herrlichkeit. Eigentlich kann man sich so eine lange Rede sparen, wenn man dieses Bild zeigt und vor diesem Bild betet und das auch heilsgeschichtlich sich gegenwärtig macht. Christus ist der Retter, der Sieger, der Richter. Und wir haben Anteil an seiner Gnade, wenn wir ihm alleine vertrauen. Seine Gnade und Güte lässt uns in die Seligkeit und Herrlichkeit kommen, die kein Mensch geben kann. Noch einmal Jochen Klepper. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Wer sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier den Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit am späteren Abend und vielen Dank für Ihr Zuhören.